So, morgen ist Nikolaustag und ich hab den Sack heute schon voll. Hast recht gehabt, es klingt komisch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Also meine lieben Leute, wer von euch heute keinen Stiefel in mindestens Größe 53 3/4 rausgestellt hat, der wird ein Überlaufproblem kriegen. Ihr habt seit Freitag sicherlich Dark geguckt, wenigstens reingeguckt oder angefangen. Ich habe die beiden Macher der Serie Jantje Friese und Baran Bo Odar hier. Ihr kennt Iowan Rion als den fiesen Ramsay Bolton aus Game of Thrones. Ich habe ihn zu seinem neuen Kinofilm Someone getroffen, der Donnerstag startet. Ihr konntet euch seit Donnerstag in Die Vierhändige von der durchaus vorhandenen Qualität deutscher Genrefilme überzeugen. Ich freue mich mit euch auf den jungen deutschen Regisseur Oliver Kienle. Und ihr fragt euch, wo Anna Wollner eigentlich so unterwegs war. Ich habe sie nach L.A. zu Pixar geschickt, um den legendären Animationsfilmmachern über die Schulter zu gucken. Ja, ihr fragt euch, wie das alles in eine Sendung passen soll. Ich weiß es auch nicht. Vorhang auf, Bühne frei oder in der Nikolaus Edition. Sack auf, Geschenke raus.
Deutschlandfunk Nova.
Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang.
Vergangenen Dienstag. Haben wir hier schon über Dark gesprochen, die erste deutsche Netflix-Serie. Seit Freitag ist sie jetzt draußen, sehr gelobt, nicht nur hier von uns. Wirklich richtig gute Sci-Fi-Mystery-Thriller-Serie. Viele von euch werden die letzten 4 Tage genutzt und zumindest mal reingeguckt haben. Wenn ihr sie nicht sogar direkt weg gebinge-watched habt, so oder so werden auch euch die teilweise optischen und auch teilweise inhaltlichen Parallelen zu Stranger Things aufgefallen sein. Und natürlich auch darüber habe ich mit den Machern von Dark gesprochen, mit dem Schweizer Regisseur Baran Bo Odar und der deutschen Autorin der genialen Drehbücher Jantje Friese. Und siehe da, für die eventuelle Ähnlichkeit der Serie können die beiden nun echt nichts, wie sich rausgestellt hat.
Eine neue Serie zu beschreiben, noch dazu eine wie diese, ohne dabei zu spoilern, ist eine Herausforderung, ist mir klar. Trotzdem wüsste ich gerne von euch, was Dark für euch ist. Und es geht nicht um eine Inhaltsangabe, sondern was habt ihr uns da zusammengekocht? Was ist das, was wir da sehen?
Ja, ich glaube, wir haben eine ganz besondere Suppe gekocht mit unterschiedlichen Zutaten, die man vielleicht in der Kombination so noch nicht gegessen hat. Mhm. Und uns interessiert sowieso der Genre-Mix. Das ist etwas, was wir generell gerne machen. Und ich glaube, in Dark haben wir das eben ganz besonders gemacht, indem wir sehr viel Familiendrama mit einer Prise Sci-Fi, viel Mystery und dann noch Crime und dann ordentlich umgerührt. Voila. Mhm.
Für euch als Macher ist das auch so ein bisschen gerade Schlaraffenland-Zeit, die wir haben, weil ich behaupte einfach mal, dass eine Serie wie Dark vor, gehören wir nicht zu weit zurück, aber vor irgendwas zwischen 5 und 10 Jahren auf dem deutschen Markt zu platzieren, quasi unmöglich gewesen wäre.
Da hast du recht. Also das wäre, ich muss ganz ehrlich sagen, dass...
Ich glaube sogar vor 2 Jahren nicht.
Ja, vielleicht. Genau. Wenn es die Streaming-Services oder diese Art von, wie können wir ein Publikum erreichen, was sich gerade ändert. Ich finde nämlich, das ist nämlich der große Unterschied, was gerade passiert. Hätte sowas nie stattgefunden. Erstens, weil wir wirklich zu düster sind. Wir sind zu sehr ein Genre-Mix. Wir sind zu viel von mehreren Dingen. Teilweise auch hier und da komplex. So und nicht... Also wir sind sehr nischig auch so. Wir sind halt eine Family-Saga-Sci-Fi-Zeitreisen-Show. Das ist halt eine so Sache. Das ist nicht das große, breite Figuren in einer Stadt, so Geschichte. Und das ist, glaube ich, tatsächlich hätte es nie stattgefunden.
Auf der anderen Seite präsentiert ihr euch natürlich auf Netflix auch echten Serien-Nerds. Also Leuten, die eine hohe Qualität erwarten. Wenn es da läuft, dann muss es gut sein. Wie tangiert euch das? Gerade auch durch zumindest eine optische und irgendwo ja auch ansatzweise inhaltliche Nähe zu Stranger Things. Der Look ist so ein bisschen Stranger Things und das ist eine mega erfolgreiche Serie. Macht euch das Druck oder gibt euch das einfach noch mehr Freiheit?
Nee, also ich glaube, erstmal muss man klarstellen, weil wir kommen immer wieder zu dieser Frage mit Stranger Things und wie nah sind wir denn da jetzt dran und so, dass wir waren schon quasi in der Pre-Production, als das überhaupt rauskam. Also es ist nicht so, dass wir uns hingesetzt haben, haben Stranger Things gesehen und hoch, das machen wir doch jetzt mal für Deutschland, wunderbar. Sondern ich glaube, die Nähe, die wir zu Stranger Things haben, ist, dass die Duffer Brothers und wir einfach in der gleichen Zeit groß geworden sind. Und man, wenn man Stranger Things sieht, dann sieht man auch ganz klar die Referenzen, also was die eigentlich zitieren. Und das geht eben zurück auf Stephen King ganz, ganz stark. Bei denen ist auch noch viel Steven Spielberg dabei. Wir sind einfach auch große Stephen King-Fans, aber auch große David Lynch-Fans. Und bei uns ist ein bisschen eine andere Brise dabei. Also bei uns war nicht der Ansatz so, wir müssen das jetzt so machen wie Stranger Things. Auch optisch nicht so machen wie Stranger Things, sondern unsere Visualität ist unsere Visualität. Der Bo ist einfach generell ein sehr, sehr visueller Mensch. Und vielleicht kannst du gleich noch was zum Umsetzungsansatz sagen. Und ich glaube, das war einfach unser Ziel. Wir wollten eine Show machen, die wir selber Bock haben zu gucken. Also das war tatsächlich einfach das, was wir machen wollten.
Und generell haben wir keinen Druck verspürt beim Machen selber, weil wir das nie haben. Wir verspüren jetzt so ein bisschen Druck. Jetzt ist es gemacht, jetzt ist das Kind da draußen und jetzt läuft es ab dem 1.12. und muss irgendwie angenommen werden. Da verspürt man so einen Druck, glaube ich. So, hoffentlich mögen es Leute. Aber selber beim Machen hatten wir keinen Druck verspürt, weil auch, wie gesagt, Netflix einem krasse Freiräume gibt. Und dadurch entsteht aber wiederum eine andere Form von Druck, weil die sagen, wir legen euch die Qualität in die Hände. Ihr müsst die Qualität kreieren, nicht wir mit unseren Notes und dass wir das so haben wollen oder das kreieren, was eben oft in anderen Formen so passiert, wie beim deutschen Fernsehen oder etc. Es hat hier tatsächlich der Druck auf uns gelegen, weil die Aufgabe war einfach nur, macht eine gute Show. Mhm. Und das muss man dann auch versuchen hinzubekommen. Und das ist der Druck, den man dann hat. Und der ist aber gut für einen Filmemacher.
Das ist toll, man kriegt, genau, also da ist ein wahnsinniges Vertrauen in die Filmemacher da. Und das leben die auch total. Also es ist wirklich sehr schön. Aber dieses Vertrauen, das will man natürlich irgendwie auch ausfüllen. So, also das ist vielleicht... war dann der Druck, der da war.
Und ob dieses Vertrauen erfüllt worden ist oder nicht, davon könnt ihr euch seit Freitag selbst überzeugen. Sollte Dark bisher an euch vorbeigegangen sein und ihr nochmal das ein bisschen genauer wissen wollen, worum es da nun geht, dann empfehle ich euch den Eine Stunde Film Podcast von letzter Woche. Da könnt ihr das Wissenswerteste zu Dark nochmal nachhören. Dafür machen wir das ja. So ein kleines bisschen Spannung aus den aufgestellten Nackenhaaren zu föhnen. Es zeigt sich nicht. Es weiß auch niemand so genau, wer oder was es ist, wie es aussieht und wo es sich versteckt. Alles, was der junge Soldat Someone weiß, ist, er muss die nächsten 100 Tage ganz alleine diesen einen Wachturm mitten im Wald besetzt halten. Einen von vielen, die ein Wachturmnetz ergeben und die restlichen noch lebenden Menschen vor irgendwelchen Aliens beschützen sollen. Unheimliche, übermächtige, höchst brutale und gewissenlose Kreaturen sollen es sein, die Menschheit seit Jahrzehnten jetzt schon dazu zwingt, in unterirdische Bunkersysteme zu flüchten. Deshalb die Türme, deshalb die Wache, deshalb die 100-Tage-Schichten, bis die Ablösung kommt. Bis dahin besteht der zwischenmenschliche Kontakt des jungen Soldaten in erster Linie aus Reporten, die er einer Computerstimme gegenüber abgeben muss. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr schlagen Einsamkeit und Isolation auf die Psyche.
Wir fordern von Ihnen äußerste Wachsamkeit.
Halt's Maul!
Unser aller Leben liegt in Ihren Händen.
Ein verdammtes Maul! Ein verdammtes
Genau darum geht's in Someone, um die Frage, was Isolation und militärische Informationsverknappung mit einem Menschen machen, der anfängt, sich Fragen zu stellen. Gibt es die Aliens wirklich? Man sieht sie ja nie. Oder ist das alles nur eine Masche, um das verängstigte Volk in dieser postapokalyptischen, dystopischen Zukunft in Angst und Schrecken ruhig zu stellen? ein beinahe Ein-Personen-Stück ist es, des Walisers Iowan Rian, der eben diesen jungen Soldaten Someone spielt. Ein Typ, bei dem man nicht genau weiß, ist der Soldat der Zukunft ein Mensch oder vielleicht doch ein Cyborg oder ein Android. Ist sehr wortkarg, freundet sich mit einer Ratte an, die in diesem Wachturm lebt und dreht halt immer mehr durch, vor lauter unbeantworteten Fragen. Erinnert ein bisschen vielleicht an Moon mit Sam Rockwell, ist aber dann doch ein anderer Ansatz und vor allem wirklich sehr trashig, sehr B-Movie-mäßig gemacht. Ist ein Regiedebüt von Christian Paccariello, produziert unter anderem von Christian Alward, das ist der Macher unter anderem der Til Schweiger-Tatorte, ist eine deutsche Produktion und erinnert hier und da so ein bisschen an die Uwe Boll-Filme, wenn ihr versteht, was ich meine. Mega, mega trashiges Ende. Bis dahin fand ich trotzdem irgendwie cool und spannend gemacht. Vor allem wollte ich gerne den Hauptdarsteller treffen. Eben diesen Iowan Rian, den wir vor diesem Kinofilm vor allem kennen und lieben oder auch hassen gelernt haben als den mega fiesen, bösartigen, brutalen Sadisten Ramsay Bolton in Game of Thrones. Das war aber nicht der Einstieg in unser Gespräch, sondern Iowans neuer bester Freund, die kleine weiße Hausratte aus dem Wachturm in Someone.
Yes, and I have a lovely little rat friend to do lots of scenes with. Which was good fun, actually. I really loved that rat.
Did you become friends, the rat and you?
Yeah, yeah. We, you know, it kind of got to the point where in between takes, the guy, the handler, rat handler, didn't need to take him back. You just leave him on me and then the rat would just run around and just sit on my shoulder. And it's nice, and you see that in the film, that there's bits where he's just there. He's just on me. Yeah. And it's really cool. And by the end, it became a natural thing for me to sort of play with him during a scene and have him, you know, running around my arms or whatever. And but yeah, the rat was very, very well behaved.
We know that from film Dogs that you sometimes, for one movie, you have two or three dogs. So was it one rat or did you have more of them?
I think there was two, but predominantly one. Mm-hmm. It was usually just the same rat, but I think they had a backup rat.
Backup rat is always good to have.
Always good to have.
Always good to have.
You never know.
So you were not allowed to keep it. You had to give it back.
I had to give it back, unfortunately, although I did want to keep it.
Did you answer the question for yourself making this movie where loneliness ends and isolation begins?
I think the concept of isolation and loneliness and, you know, and how that affects you is such a fascinating thing. And, you know, we do know a certain amount about it and we've seen it in other movies and stuff. But it's just, yeah, that kind of, yeah, he basically becomes lost and it starts to affect him physically as well. He starts to become ill and eating the same foods, this grey matter. And, you know, it's just a constant and the relentlessness of that, you know, and how he just starts to lose his mind, essentially. I think it's a very interesting thing to explore.
He is a soldier who's supposed to be a believer, but he turns out to be a skeptic. Where do you find yourself in this construction?
Well, you know, I think the questions that are asked are very interesting and I think they're very relevant to today's society. And I think, you know, it's that kind of, you know, he starts off just believing what he's told, this is what everyone, and then by being released almost from his old life, he starts to then question what's going on here, and are these monsters, do they really exist? Is this part of, you know, is this just something that people want us to believe? Which I think is a very interesting and a very relevant theme.
It leads you to the question, if it's kind of metaphoric to the situation where it could lead people to if you keep them short on information.
Exactly, yeah. You know, the human mind is a very inquisitive thing and it's never going to stop. It's impossible to switch off that sort of instinct to want to explore and discover things. It's definitely something that would almost certainly happen. And I guess with, you know, the whole way military works is to kind of almost brainwash you into thinking in a certain way. Yet when he's left to his own devices alone, he starts to go to rebel against that. His mind is rebelling against it.
Something that I actually need to know about Game of Thrones is the following. I've been asking myself this thing for a month because I am a huge Game of Thrones fan. And I was a huge Ramsay Bolton fan. Although, you played the meanest, badass villain, maybe besides Negan from The Walking Dead, who's ever been in a TV series. Do you have any explanation for that a guy like Ramsay Bolton had so many fans? Why did people like him?
I don't know. I think it's possibly he did everything with a little smile. You know, that was one of the most important things about playing the character was very early on we were discussing it and how it was the joy that he felt in doing everything. He wasn't, you know, he loved doing these things. But there's something about, you know, he did his own dirty work and he would happily do it, you know, which other villains don't necessarily do. And I think there's just something about him. And then there's the unpredictable nature of the character as well, that you just didn't really know what he was going to do next. And which was really fun, I think, for an audience to watch. Mm. I think everyone sort of always have a little soft spot for the bad guy, don't they?
Did you love that they loved you? Or did you hate that they loved you? Or did you hate that they hate you?
I think it's slightly disturbing that people actually like this character. But, I have to ask yourself some serious questions if he's your favorite character. But, I think for me, it's, you know, I play the role and I have to try and do it without any kind of ego where I care about how people perceive the character. If he functions in a place where people really hate him, then I've done my job and that's where he's supposed to be, you know. I don't really need people to like my character, because by not liking him, you're actually like, then it just means that I'm doing my job properly. So I guess that's something that, I mean, I've worked with actors that it sort of bogs them down when people don't like their character. And it's just like, it's a character, man. It doesn't matter. You know, you just got to play the character. And once you finish playing the character, you've got to let it go. And then move on to the next one. And yeah, it's you know, you can't control how people perceive whether they like you or not.
We had you on that. Now we have you on Someone. Seeing you in the movies from Thursday on in complete platinum blonde.
Yeah.
That was interesting too.
Yeah. Beautiful wig.
thanks for being with us.
Thank
and
you.
And hope to see you soon.
Yeah, see you soon, man. Cheers.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist jetzt irgendwie auch mal wieder typisch, ne? Also ich fahre schön mit dem Zug ins aufregende, nervenkitzelnde und wirklich atemberaubende Hannover und besuche dort Ambient Entertainment, die beste, größte, wichtigste deutsche Animationsfilmschmiede, die wir in diesem Land haben. Hab denen zugeguckt, wie der Animationsfilm Happy Family gemacht wurde. Das war sehr spannend und zwar ganz ohne Quatsch jetzt. Das war echt richtig cool. So, Anna Wollner fährt mit dem Bus nach L.A. zu Pixar.
Ganz ehrlich, ich war lange nicht so aufgeregt vor Interviews wie bei meinem Besuch bei Pixar. Mein Puls gefühlt irgendwo bei 180 im Ruhezustand, als der Bus, mit dem wir vom Hotel aufs Firmengelände geschattelt werden, von der Oakland Bay Bridge abbiegt und nach Emeryville fährt. Der Weg zu Pixar, der führt durch ein Tor. Obendrauf prangen die Firmenbuchstaben. Ein paar hundert Meter weiter, vorbei an einem Sportplatz mit Basketballcourt und hauseigenem Pool, stehen dann die Pixar-Lampe Luxo Junior und der bunte Ball aus Toy Story vor dem Hauptgebäude, dem Steve Jobs Building. Genau hier entsteht die Pixar-Magie, in einem repräsentativen Glaskasten mit eigenem Kino, Kantine, Fanshop und jeder Menge Gimmicks. Denn in jeder Ecke steht eine Figur aus einem Film. In einer Vitrine direkt am Eingang präsentieren sich die zahlreichen Preise, auch ein paar Oscars, wirklich jedem Besucher. Im ersten Stock, da hängen an den Wänden Strichzeichnungen und Aquarelle ausgewählter Filmszenen. Die Passkontrolle ins Land der Toten zum Beispiel, der Friedhof am Dia de los Muertos mit Menschen und Skeletten. Hinter Glas, da stehen ein paar Ton- und Knie Magnetfiguren, Coco zum Beispiel, Imelda, Miguel, der Straßenköter Dante, Hector, Ernesto de la Cruz, alle sind sie da, die Figuren aus Coco, nur fotografiert werden dürfen sie nicht, aus Geheimnisgründen. Aber ich treffe natürlich auch ein paar echte Menschen, also Leute, die wirklich bei Pixar arbeiten.
I'm Danielle Feinberg and I'm Director of Photography for Lighting, which means I direct the lighting for the film.
And I'm Chris Bernardi and I am the set supervisor for Coco and we build the environments that the world takes place in.
Danielle Feinberg, Kamerafrau und verantwortlich für das Licht im Film und Chris Bernardi als Set-Supervisor verantwortlich für die verschiedenen Welten der Geschichte, die sind für den Look der Welten in Coco zuständig. Sie sitzen in einem fensterlosen Raum vor einem riesengroßen Stadtpanorama, ein Blick auf das Land der Toten, erschaffen von ihnen selbst.
We in sets create the world. It's a series of disciplines. We have people that sort of do the equivalent of like CAD work, where they'll actually build streets and doors and mountains and windows and flowers and everything that we need. We have shading people who give that color and properties that the lights will respond to, so that it has translucence, or is it shiny, or is it worn, or is it dirty.
Bleibt schön bei Fuß, kapiert? Wir wissen noch nicht.
Allein dieses Panorama mit all seiner Detailgenauigkeit sieht unglaublich gut aus, ist aber auch wahnsinnig aufwendig in der Entstehung, sagt Feinberg.
In that three-dimensional world, like if you were in a video game and you're running through a world, sort of that's kind of what our world is like. And so we actually have little icons of lights that we would place in that world. So if it was a sunrise, we'd put sun at the way out at the horizon and color it sort of orange. And we have all kinds of controls over the quality of light and the atmosphere and the shadows.
Jeder einzelne Lichtpunkt muss per Hand gesetzt werden. Das können gut und gerne auch mal 7 Millionen sein. Pro Einstellung.
City of the Dead and the Towers were pretty, they were across a lot of disciplines and were one of those where the number of lights and the number of buildings and a new renderer, and we didn't know what it was going to look like until we sort of got there.
That was almost the biggest problem, I think, is not knowing what it, we knew it needed to be big and grand, but we didn't know what it needed to be, and so there was a ton of time put into exploration and trying to figure it out and try this and try that and try that and okay, Lee says this, oh okay, you know, and so trying to find it felt like almost the find the idea of it was the biggest challenge in some ways.
Erstmal drauf kommen und dann, wenn die Arbeit geschafft ist, auch loslassen, selbst für alte Animationshasen wie Feinberg und Bernardi, nicht einfach.
Well, and especially in the Land of the Dead, especially the big wide shots, there's so many things you could do. You could little perfect things and little moments and here, put a light under that umbrella and light those people so carefully and it's in the back corner and I have to stop myself and like, no, you have to give the same amount of love to every shot and get them on so the movie comes out.
Fertig geworden ist er trotzdem und wenn man einmal erzählt bekommen hat, wie aufwendig sowas ist, sieht man Coco nochmal mit ganz anderen Augen. So ging es mir zumindest.
Die feine Frau Wollner, ne? Mal ebenso mit dem Bus nach L.A., das nenne ich mal Einsatz. Seit Donnerstag ist Pixars neuester Coco draußen. Relativ erstaunlich finde ich, er ähnelt dem Animationsfilm Manolo und das Buch des Lebens extrem. Und der war von 20th Century Fox, also von einer Pixar-Konkurrenzfirma. Behalten wir mal im Auge die Nummer. Letzte Woche Dienstag haben wir hier in einer Stunde Film über Die Vierhändige gesprochen. Sehr guter, neuer, deutscher Genrefilm, ähnlich ungewöhnlich wie die Serie Dark. Aber auch hier steht eindeutig drunter, sehr gut gemacht, weil wir selbstverständlich Leute haben, die sowas können. Kurz zur Auffrischung, es geht im Film um die Schwestern Sophie und Jessica, beides talentierte Mädchen am Klavier, die aber als Kinder Zeuge des extrem brutalen Mordes an ihren Eltern werden. 20 Jahre später hat die jüngere Sophie irgendwie überwunden und will eine erfolgreiche Pianistin werden. Jessica, die Ältere, ist aber seit dem Vorfall besessen davon, ihre Schwester vor allem und jedem zu beschützen. Dann, kurz vor einem wichtigen Klaviervorspiel von Sophie, kommen die Mörder der Eltern frei, haben ihre Strafe nach 20 Jahren abgesessen und Jessica dreht in ihrem Beschützerwahn völlig durch. Es kommt daraufhin zu einem weiteren tragischen Unfall und dann steht die Welt wirklich vollständig auf dem Kopf, und zwar für die eine der beiden Schwestern, die den Unfall überlebt hat. Seit Donnerstag ist der Film im Kino. Ich hoffe, einige von euch waren drin. Er ist nämlich wirklich richtig gut. Nicht nur der Film, sondern auch der Regisseur Oliver Kienle, 35 Jahre jung und jetzt unser Gast in eine Stunde Film. Olli, schön dich zu sehen.
Hallo.
Sag mal, zwei Menschen, sitzen auf Campingstühlen an einer Straße vor einer Tankstelle, neben sich ein Schild, ihr hupt, wir trinken. Wo kommt das Ding denn her?
Aus meiner Jugend. Ich komme aus einer Gegend, wo ein Drittel der Einwohner Amerikaner waren. Fast ein Drittel. Wir hatten 3 Army Barracks. Das war in Kitzingen, Unterfranken, bei Würzburg. Und die haben da, das habe ich mal gesehen. Das war You Honk, We Drink. Mhm. Wir haben es natürlich nachgemacht und eingedeutscht. Aber keiner kennt das Spiel.
Ja.
Nach dem Film kennen es ein paar.
Richtig. Wann ist dir klar geworden, dass du genau diese Situation mal irgendwann in einem deiner Filme unterbringen wirst?
Ich habe das schon mal, also irgendwie 2004, glaube ich, in einem Kurzfilm, habe ich schon mal untergebracht. Aber das Kurzfilm, das hat ja keiner gesehen, konnte ich nochmal bringen, die Nummer. Eigentlich geht es auch noch ein bisschen weiter, das haben wir ein bisschen rausschneiden müssen, weil da wurde es ein bisschen zu lustig. Im Original in der Szene kam auch noch ein Polizeiwagen und hat dann aber dann war so ein bisschen kurze Suspense, was machen die jetzt und hupen dann aber selber und haha. Ja. Aber da war es schon wir machen hier ja einen Thriller und das war ein bisschen zu lustig dann irgendwann.
Ja, zu viel Comic Relief gönnst du uns nicht im Film, das wäre aber auch fehl am Platz. Thriller, ich würde das vielleicht noch erweitern um ein Psycho vor dem Thriller, das sind ja Elemente definitiv mit drin. Genreisierung von Filmen. Wir hatten da eben kurz bevor die Mikrofone angegangen sind schon mal drüber gesprochen. Dieser zwanghafte oder zwanghaft wirkende Versuch von Menschen, Filme in Schubladen einzusortieren mit Namen drauf. Wie gehst du da grundsätzlich mit um als Filmemacher?
Es ist schwierig, weil ich selber eigentlich Filme liebe, die irgendwie die Balance schaffen zwischen, sagen wir mal, was in Deutschland gern getrennt wird in anspruchsvolle und unterhaltsame Filme. Und ich habe früher selber als Kinokritiker gearbeitet, tatsächlich für unsere Tageszeitung. Ich habe, glaube ich, 200 Filmkritiken geschrieben tatsächlich und im Kino selber immer festgestellt, ich hatte da wirklich so eine Anspruchsleiste und eine Unterhaltungsleiste. Keine Ahnung, warum. So, das war einfach, irgendwas musste ich ja machen. So. Und ich habe irgendwann festgestellt, aha, die Filme, die bei beiden Leisten ziemlich viele Punkte haben, sind die besten. Also wenn man sowas macht wie so ein Genrefilm jetzt in dem Fall, finde ich es besonders wichtig, wenn man es aus Deutschland heraus macht, dass man irgendwie eine neue Herangehensweise findet an so ein Thema. Also dass man nicht versucht, ein amerikanisches Genre zu kopieren, weil es kann nur in die Hose gehen, weil du hast eben nur ein Zehntel des Geldes und halt keine amerikanischen Stars. Also du kannst sowieso nicht rankommen, selbst wenn du es schaffst, ranzukommen, will doch keiner die Kopie sehen.
Ja, du kannst es versuchen, dann kommt so ein Til Schweiger-Tatort dabei raus.
Ja, und nicht mal. Das ist ja wirklich auch ein Krimi auf der Leinwand. Ich meine, ich will da gar nicht lästern über andere Filme in Deutschland. Ich finde es ja toll, wenn versucht wird, Genre zu machen. Aber ich glaube, dass der Kernpunkt bei Kino sowieso, und Kino ist eigentlich Genre, ist ein Original zu schaffen und keine Kopie. Und das ist natürlich bei so einem Genre, das in Deutschland nicht so eine große Tradition hat, wenn auch, oder sogar gar keine, dann orientiert man sich natürlich schnell am amerikanischen oder am asiatischen Kino und kann schnell in die Falle tappen, da ein ausländisches Genre, also eine Machart, die auch eine zum Beispiel amerikanische Identität trägt, zu kopieren, weil das wird immer in die Hose gehen und dann sucht man sich so ein Genre aus, versucht das irgendwie in einer neuartigen Weise zu erzählen mit den Mitteln, die man hat und ist natürlich dann sofort irgendwo in so einem Zwischenbereich, auch zwischen Arthouse und Mainstream-Kino. Ja, und das ist wirklich also eine Herausforderung, das so hinzubekommen.
Als Filmemacher, der selbst Filmjournalist gewesen ist, bist du besonders milde mit den Ex-Kollegen, wie sie über deine Filme schreiben und reden, oder verstehst du sie gerade erst recht nicht, wie sie drüber reden und schreiben?
Du meinst andere Filmjournalisten?
Ja.
Naja, ich finde insgesamt den deutschen Medienjournalismus schwierig, aber das liegt ein bisschen daran, dass wir einen sehr krass und auch stark funktionierenden Fernsehmarkt haben. Also wir haben eine riesen Fernsehbranche und eine Kinobranche, die finde ich ein bisschen unterentwickelt ist und auch nicht besonders, ist ja international nicht besonders bedeutend, die deutsche Kinobranche. Deswegen weiß man manchmal bei Journalisten nicht so richtig, so kommen die jetzt vom Fernsehen oder wie beurteilen die meinen Film? Und es ist manchmal so, dass man eine Kritik liest und sich total freut, weil die so positiv ist, ja. Und dann guckt man kurz, was der Journalist vorher so für Filme bewertet hat und sieht, also, naja, und merkt dann, dass er andere Filme wahnsinnig gelobt hat, die man überhaupt nicht gut fand und eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von dem ist, was man selbst findet, was passieren muss. Und das ist so ein bisschen, ich weiß es nicht, es ist ganz schwer. Ich bin auf jeden Fall voll tolerant, ja. Also ich habe letztens, bei dem Film haben wir bisher sehr gut Kritiken, muss man sagen, aber es war jetzt eine dabei, wo einer voll abgelästert hat und ich habe so ein bisschen grinsen müssen tatsächlich, weil das war schon so, das war auch so ein ganz junger, ich glaube, keine Ahnung, vielleicht zum ersten Mal und ich habe da schon sehr an mich selber denken müssen. Ich habe auch gern mal gelästert, das gehört einfach dazu. Es ist schön, wenn Kino emotionalisiert, wenn man mal so ein bisschen auspackt. Aber nicht so schön war, dass er einen ganzen Film verraten hat. So. Also das finde ich, das ist dann die Grenze, die man nicht, das ist dann wirklich, das geht nicht, das ist unprofessionell. Da rege ich mich dann schon so ein bisschen auf.
Ja, vollkommen richtig. Da wird ein Schatz letzten Endes enthüllt, der dem Zuschauer gebührt. Der darf den Film selbst für sich enthüllen, wenn er im Kino sitzt.
Absolut. Aber und man hat ja eh schon ewig Diskussionen, was hat man in der Inhaltsangabe, was verrät man da, was verrät man im Trailer, wie kann man so einen Trailer machen, ohne dass er zu viel verrät und so weiter. Also hat man ja eh schon wahnsinnig und wo man ganz präzise vorgeht und dann kommen halt ein paar Kritiken, wo genau die Sachen eigentlich verraten werden, die man den Zuschauer selber entdecken lassen wollte. Ja, das ist ärgerlich.
Man darf ja schon bei dir so ein bisschen diesen Autorenfilmer-Stempel aufdrücken, weil das ist doch eigentlich das, was du, unterstelle ich, am liebsten machst. Du hast eine Geschichte, du erzählst sie selber und du inszenierst sie dann auch noch.
Ja, absolut. Obwohl ich sagen muss, dass ich es total genieße, auch mal ein fremdes Drehbuch zu verfilmen, weil es ist Fluch und Segen zugleich. Das Tolle am Selbstschreiben ist, du kannst wirklich gut, deine eigene Geschichte erzählen und so ein bisschen hast die Kontrolle über deine Geschichte und hast auch insgesamt ein bisschen mehr die Macht über das Projekt, weil du Autor und Regie gleichzeitig bist und was ich sehr gerne mache nach den Proben noch viel die Dialoge anpassen an die Schauspieler, viel Dialoge nochmal neu schreiben, nochmal überdenken und so. Das ist einfach wahnsinnig hilfreich, wenn man selber schreiben kann, so. Aber das Tolle am fremden Drehbüchern ist einfach diese wahnsinnige Objektivität, die man hat. Man liest das Drehbuch einmal und weiß sofort, was man daran toll findet, was man ausbauen will, was man verändern muss. Zack, nochmal eine Fassung und dann kannst du drehen. Wenn du selber schreibst, brauchst du ewig. Das kann man echt schwer nachvollziehen, wenn man es nicht mal gemacht hat, aber wenn du, man fängt ja an mit einem weißen Blatt Papier und es ist so schwer zu abstrahieren anhand eines Drehbuchs, das man selber geschrieben hat, was daraus wird, was man damit will, was ein Kameramann daraus an Bildern da so zaubern kann und so weiter. Also man verliert die Objektivität mit dem ersten Wort, das man schreibt. Und das ist toll an fremden Drehbüchern, die man filmt.
Über das Yin und Yang haben wir eben gesprochen, Oliver Kienle und ich. Und über die Notwendigkeit, kann ich das so umformulieren und sagen, die Notwendigkeit eines Ziels für einen Film nach Möglichkeit schon beim Schreiben?
Ja, absolut. Absolut. Also ich bekomme so viele Prozesse mit. Ich meine, man kennt sich ja in der Filmbranche und liest auch Drehbücher von anderen Leuten und so und gibt da Ratschläge und so. Und es geht immer am Ende um die Frage, was willst du erzählen? Was ist für dich der Punkt an der Geschichte so? Und das ist, ich weiß, wie hast du es gerade formuliert?
Die Notwendigkeit eines Ziels
für einen Ziel. Film. Ja, das Ziel. Und das ist
also zu wissen, wo man hin will, wenn man schreibt, wenn man einen Film dreht.
Ja, aber es darf auch echt unbedingt ein Prozess sein. Mhm. So, es dauert immer. Es ist immer wieder dasselbe. Man haut da so ein Drehbuch raus und denkt, man hat ein Meisterwerk geschrieben. Und jedes Mal denkt man, jetzt gebe ich das jemandem zu lesen und der ruft einen dann an und sagt, das Tollste, was ich je gelesen habe. Aber das passiert nicht. Es passiert nicht. Die Leute sagen, ja, lass uns nochmal gucken. Ganz interessant. Was interessiert dich da am meisten? Blabla, kommt schon sowas. Mittlerweile weiß ich, wenn jemand ein Drehbuch von mir liest, das erste Fassung ist und er ruft an und sagt, finde ich ganz toll, so machen wir es, dann weiß ich, der lügt.
Stimmt was nicht.
Oder hat keine Ahnung, weil sowas gibt es eigentlich nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt dann immer diese Geschichten von Leuten, die irgendwie ein Buch über Nacht so geschrieben haben, das sind entweder Mythen oder es ist wirklich so, und das hatte ich jetzt mal mit einem Projekt, dass man eigentlich schon Jahre mit sich rumschleppt. Dann ist es okay, wenn man sich da schon so viel Gedanken drüber gemacht hat und eigentlich schon realisiert hat, worum es einem eigentlich geht, dann kann das auch mal ein Schnellschuss werden. Aber ansonsten ist es okay, auch jahrelang an einem Drehbuch. Ich meine, bei den Vierhändigen hat es 4 Jahre gedauert. Mhm. Hat natürlich auch damit zu tun, dass uns einmal die Finanzierung geplatzt ist und einmal eine Darstellerin schwanger wurde. Aber dadurch hatten wir auch die Chance, lange an einem Drehbuch zu arbeiten. Ja. Und das ist völlig okay. Hauptsache, am Ende irgendwann findest du das.
Du hast eingangs schon davor gewarnt, dass es grundsätzlich keine besonders gute Idee ist, zu versuchen, etwas zu kopieren. Schon erst recht dieser Versuch, etwas Amerikanisches zu kopieren aus dem amerikanischen Kino, vielleicht sogar mit der unterschwelligen, nachvollziehbaren Intention, damit auch Erfolg zu kopieren, was hier einfach nicht funktioniert. Mhm. Nichtsdestotrotz ist bei dir Christopher Nolan gefallen durch Inception. Da scheint es eine Verbindung zu geben. Es gibt andere Autorenfilmer, berühmte, große, von Tarantino über Wes Anderson bis zu den Coen-Brüdern. Auch in Deutschland haben wir eine Tradition. Wim Wenders, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder, es gibt genug. Schaffst du es, dich frei zu machen von Einflüssen und das abzuspalten und wirklich konsequent dabei zu bleiben, nur dein Ding zu machen, oder ist das gar nicht möglich?
Also also bei Darren Aronofsky und Christopher Nolan und auch die anderen, die du jetzt genannt hast, ist es, glaube ich, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, doch Wes Anderson auch, ist es immer so ein bisschen, dass es Regisseure sind oder Autorenfilmer, die wirklich ihr Thema gefunden haben. Mhm. Und ich finde, Christopher Nolan ist immer dann gut, wenn er sein Thema findet, was immer um Existenz geht. Also das sind wirklich Prestige, Memento, Following, Inception. Das sind so die Meisterwerke von ihm, weil es da wirklich um das Thema geht, wo man merkt, das treibt ihn rum. Und bei Darren Aronofsky ist es eben der Künstler, der in seiner Passion aufgeht und darin stirbt. So. Und
sich aufreibt bis zur kompletten Vernichtung.
Genau, weil das seine, als wäre das der Lockruf seines Lebens, da in die Perfektion und damit auch das Ende zu gehen. Also, dass er für eine Passion lebt, und ist es dann auch egal, ob das Ballett, Wrestling, Mathematik oder Drogen sind. Ja. Das sind die Filme von ihm, die funktionieren. Also, bei mir ist es jetzt so, dass ich halt bisher an sehr unterschiedlichen Genres gearbeitet habe und mir immer so ein bisschen die Qual irgendwie selbst auferlegt habe, irgendwie mich da so neu zu sortieren und zu finden. Als nächstes, ich plane gerade eine Kinokomödie, also wieder was ganz anderes. Bis aufs Blut war ein Jugenddrama. Also es sind sehr unterschiedliche Sachen, und was ich sehr wichtig finde, was so, glaube ich, ein Prinzip ist, dass man sich angewöhnen muss beim Schreiben, ist, dass man, das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Recherche. Wenn du anfängst zu recherchieren, will aber nicht hundertprozentig die Realität abbilden, weil die Realität in der Regel nicht spannend genug ist. Man versucht eigentlich so ein Paralleluniversum zu erzählen von der Realität, sodass ich quasi, dass der Film wahrhaftig ist, aber nicht 100% real. Also das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen Wahrhaftigkeit und Realismus. So. Mhm. Und da fängt man an zu recherchieren und muss gucken, dass diese Recherche zu der eigenen DNA wird, als hätte man selber diese Erfahrungen gemacht mit dieser Branche. Also man versucht, dieses einzuverleiben. Dasselbe machst du mit Vorbildern. Also du lässt dich inspirieren, du guckst unheimlich viele Filme, und die müssen irgendwie bei dir irgendwo in deinem Hirn landen und in deinem Bauch und deinem Herz landen und zu der DNA deines Handwerks werden. Mhm. Aber dann kommt der zweite Schritt. Bei der Recherche ist es so, deswegen sage ich jetzt das Beispiel mit der Recherche, da muss man es irgendwann umdrehen. Da muss man irgendwann sagen, gut, meine Recherche ist jetzt zu Ende, jetzt komme ich und jetzt muss ich mein Bigger Picture, mein großes Bild finden. Mhm. Ich bin jetzt als Erzähler gefragt, ich muss jetzt aktiv werden, ich muss es umdrehen, ich muss jetzt sagen, ich glaube, es ist so und so, und das nochmal doppelchecken mit der Realität. Mhm. Und bei den Vorbildern ist es genauso. Du hast das alles gesehen und einverleibt, aber dann nicht kopieren, sondern wirklich zu sagen, ich habe das alles gesehen, ich habe mich inspirieren lassen und jetzt komme ich als Erzähler und ich will es so machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Prozess, den man schaffen muss, der einem manchmal besser, einmal weniger gut gelingt, so, aber im Idealfall hat man diese Vorbilder irgendwie in sich drin, macht sich dann aber frei davon, es zu kopieren, sondern also wirklich seine eigene Lösung zu finden.
Fein. Ein ganz toller Psychothriller, der da in den Kinos ist, Die Vierhändige, geschrieben und inszeniert von Oliver Kienle. Olli, vielen Dank für den Besuch. Und vielen Dank für deinen Film.
Vielen Dank euch.
Und ebenfalls euch vielen Dank fürs Zuhören, denn mit einer Stunde Film war es das für heute. Ich darf mich von euch verabschieden, nicht ohne euch schon jetzt wahnsinnig neugierig zu machen auf den kommenden Dienstag, denn dann treffen wir in eine Stunde Film niemand geringeren als Luke Skywalker, Mark Hamill. Nächste Woche bei uns in der Sendung. Außerdem machen wir einen kleinen Ausflug. Wir fahren am Filmset der Serie Deutschland 86 vorbei. Das ist die Sequel-Serie, also die zweite Staffel, die Nachfolgestaffel zu Deutschland 83. Da werden wir uns nächsten Dienstag auch ein bisschen rumtreiben.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.